Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Lauch, Grete, Klappergestell. So werden Menschen, die besonders dünn sind, hier und da abgewertet. Und auch die Unterstellung, du hast doch eine Essstörung, die ist auch nicht weit. Und auf der anderen Seite ist Dünnsein ein Schönheitsideal. Wer unter seinem niedrigen Gewicht leidet, wird manchmal nicht so richtig ernst genommen.
Viele sagen, gerade wenn ich dann erzähle, ja, ich kann einfach auch nicht zunehmen, sagen viele, oh, das ist der Traum, das hätte ich auch so gerne. Ich brauche Schokolade nur anschauen und dann nehme ich schon zu.
Als ihre Idealvorstellung würde YouTuberin Nessa Elessa ihr Dünnsein also nicht einordnen, denn es macht ihr auch Probleme. Jetzt gleich hört ihr mehr dazu. Wir reden heute über Skinny-Shaming mit einem Männerforscher. Ja, das gibt's tatsächlich. Der erklärt uns, wie Körperbilder im Film sich verändert haben und ob da was besser geworden ist. Dazu hört ihr später noch ein Mediziner, woran das liegt, dass manche Menschen einfach sehr dünn oder sogar untergewichtig von Natur aus sind und keine Essstörung haben. YouTuberin Nessa Elessa, so heißt auch ihr Kanal, ist 1,72 groß und wiegt 48 Kilo. Das ist ein Body Mass Index von 16,2, also kritisch untergewichtig. Ihr wird häufig unterstellt, sie hätte eine Essstörung. Wir haben mit ihr darüber gesprochen. Nessa, wann war es denn wieder das letzte Mal soweit?
Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ich war vor kurzem bei einer Ärztin, die ich noch nicht kannte. Und die hat mir eigentlich nach 5 Minuten, wo wir über was ganz anderes gesprochen haben, dann plötzlich auch gesagt, ich hätte doch mit Ernährung bestimmt auch so mein Thema und hat mich eben so von oben bis unten angeschaut. Das war wieder so ein Moment, ja, wo man erstmal stutzig wird, weil man denkt, die Person kennt dann ja noch gar nicht, aber die äußere Form scheint wohl irgendwie schon alles auszusagen.
Und um das hier gleich mal klarzustellen, du hast keine Essstörung.
Genau, hatte ich nie und werde ich auch hoffentlich nie haben. Es ist einfach meine Körperform und die war schon immer gleich, auch als Kind schon, hatte auch in der Schule schon genügend Sprüche diesbezüglich gehört. Also ja, es begleitet mich einfach schon mein ganzes Leben.
Und hast du mal versucht zuzunehmen?
Ja, viele Male, weil irgendwann ist man ja doch, also ne, setzen sich diese Kommentare auch so fest. Man denkt ja gut, mir geht's eigentlich gut und ich bin fit, aber vielleicht stimmt ja doch irgendwas nicht. Und dann beginnt man alles Mögliche auszuprobieren. Aber es hat halt nicht wirklich was zum Erfolg geführt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Du bist ja untergewichtig, also wenn man sich jetzt diesen Body Mass Index mal anguckt, hast du das irgendwie mal durchchecken lassen?
Mhm. Ja, klar, weil das ist natürlich noch die andere Sache, dass man dann denkt, na gut, vielleicht ist halt auch irgendwas am Körper, was man jetzt noch nicht weiß und das sorgt dafür, dass man einfach nicht zunehmen kann. Und ich habe, glaube ich, so ziemlich alles testen lassen, was man in dem Bezug so testen kann. Es wurde aber nie irgendwas gefunden. Und ich meine, mir geht es auch gut, ne? Ich habe ja sonst auch keine Beschwerden und deshalb denke ich, es ist einfach, wie es ist und damit muss man halt leben.
Das heißt, du akzeptierst deinen Körper so, wie er ist?
Ja, also es ist in der Vergangenheit nicht immer leicht gewesen, gerade in Phasen, in denen man viel angesprochen wird, gerade wenn Leute dann denken, ob irgendwas nicht in Ordnung ist, ob es einem irgendwie schlecht geht und einen viel darauf ansprechen, nervt einen das einfach manchmal. Mhm. Man möchte ja auch nicht den Eindruck erwecken, dass man belastet ist oder ne, dass einem nicht gut geht, aber naja, irgendwie, dann steckt man halt irgendwann für sich selber so fest, es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern und dazu gehört halt nun mal auch mein Gewicht und mein Aussehen und ich mag mich ja eigentlich so, wie ich bin. Also muss ich mich halt davon lösen, dass ich das so das Bild, was andere vielleicht von mir haben, von außen, dass ich das so für mich selber übernehme. Und das hat jetzt im Laufe der letzten Jahre auch immer besser geklappt.
Und wie ist es jetzt gerade? Weil ich habe gerade überlegt, mein Eindruck ist, dass es gerade so super trendy ist, diese Megakurven. Also dass die Hintern zum Teil wirklich, wirklich besondere Exemplare sind.
Ja, also ich weiß ja, ich bin, wie ich bin und kann mich nicht ändern und ja, ich finde es gut, dass es mehr, ich sag mal, mehr Akzeptanz für unterschiedliche Körperformen gibt. Und ich finde es gut, dass mehr auch darüber gesprochen wird, dass man einfach die Leute von außen nicht beurteilen und vor allem halt eben auch nicht direkt was sagen soll. Ja, aber ich bin mit mir selber so zufrieden, das wird auch hoffentlich so bleiben.
Welche Reaktion bekommst du denn von anderen zu deinem Aussehen?
Es ist unterschiedlich. Also viele sagen, gerade wenn ich dann erzähle, ja, ich kann einfach auch nicht zunehmen, sagen viele, oh, das ist der Traum, das hätte ich auch so gerne, ich brauche Schokolade nur anschauen und dann nehme ich schon zu. Dann erkläre ich aber immer ganz gerne, naja, es hat alles so zwei Seiten. Es ist natürlich auch so, wenn ich dann mal krank bin, dann denke ich natürlich schon auch dran, okay, ich muss halt auch gucken, dass ich trotzdem genug esse, auch wenn eigentlich der Magen gerade überhaupt nicht fit ist. Man hat ja manchmal eine Magen-Darm oder sonst was, weil ich halt weiß, ich kriege das Gewicht halt auch nicht mehr drauf. Also das sind dann andere Gedanken, die ich mir machen muss, die andere Leute dann vielleicht nicht haben.
Und du bist ja auch auf YouTube unterwegs. Wie ist es da? Ist das oft Thema in den Kommentaren bei dir?
Ja, ab und zu. Also es war früher noch mehr als jetzt. aber ich gehe eigentlich immer freundlich drauf ein und weise dann eben auch hin, ja, ich habe da schon ein Video dazu gemacht zu dem Thema, schau es dir einfach an. Gerade wenn eben sehr direkt so kommt, oh je, du bist aber ganz dünn, ist wirklich alles in Ordnung mit dir, weil dann eben genau in dem Video thematisiert wird. Wenn ihr sowas sagt, vielleicht vorher nochmal kurz drüber nachdenken, weil das hat auf jeden Fall nicht die Wirkung, die ihr vielleicht euch davon erhofft.
Mhm. Fühlst du dich eher genervt davon oder verletzt dich das irgendwie?
Verletzen tut es mich nicht mehr. Das war früher sicherlich noch anders. Es ist eher so, dass ich es schade finde, dass die Leute nicht sehen, was für eine Außenwirkung das hat, wenn man solche Dinge sagt. Das ist ja auch egal, zu was für einer Körperform. Das könnte jetzt sein, dass ich dick bin, dass ich dünn bin, dass ich irgendwas an der Nase habe, oder irgendwelche auffälligen Dinge am Körper, die eben so direkt angesprochen werden. Das wirkt auf die Person, die das erfährt, die den Kommentar bekommt, halt immer ganz anders, als der Kommentator das, glaube ich, beabsichtigt hat. Und das ist eigentlich immer so das Schade. Man will ja die Kommunikation eigentlich fördern und will erklären können, ja, so ist es und das ist ganz normal, das ist nichts Schlimmes. Aber wenn man eben so einen Kommentar bekommt, dann ist es sehr schwer, da noch eine Konversation aufzumachen. Die meisten Leute sind ja davon verletzt, wenn sie sowas hören.
Und man muss dazu ja auch sagen, ich meine, also auf deinem Kanal, da geht es um Tiny Houses, um Minimalismus, auch ein bisschen um Gaming. Also du redest ja jetzt nicht so über, weiß ich nicht, Style und Beauty. Also es hat ja eigentlich gar nicht so viel damit zu tun.
Genau, das ist natürlich noch die andere Sache. Aber man sieht also so eine Sache wie ein Körper, wie ein Aussehen, das ist irgendwie immer das Erste, was den Leuten eben auffällt. Das ist auch egal, in welchem Genre man unterwegs ist, das ist so das Erste, was kommentiert wird. Grundsätzlich nicht schlimm. Ich glaube, manchmal, der Mensch ist einfach der Mensch und manchmal ist er eben so. Aber man kann schon ein bisschen in der Wortwahl aufpassen und auch schon sich ein bisschen überlegen, ob alles, was man jetzt im ersten Moment so denkt, ob man das auch unbedingt alles sagen muss.
Bist du auch schon mal so weit gegangen, vielleicht so dein Dünnsein kaschieren zu wollen, weil du ja auch viel vor der Kamera arbeitest?
Also ich habe schon versucht, in den früheren Videos vor allem durch den Winkel, wie ich mich zur Kamera setze, eben auch darauf zu achten, dass die hohlen Wangen, die ich eben habe, weil ich einfach sehr hohe Wangenknochen habe und dass, wenn man mich von vorne beleuchtet, habe ich eben da diese Höhlen unter den Wangen und dass ich die eben nicht so sehr zeige, einfach weil ich weiß, dass das immer so das Erste ist, was dann Fragen auslöst. Inzwischen bin ich da entspannter und achte da einfach kaum noch drauf. Und inzwischen kommen auch weniger Kommentare dazu. Also vielleicht auch einfach, weil man merkt, dass ich damit natürlich umgehe und dass ich eben nicht versuche, irgendwas zu verstecken.
Das heißt, du bist eigentlich zufrieden mit der Entwicklung, würde ich jetzt so raushören.
Ja,
oder
absolut.
Wünschst du dir da noch was?
Nee, ich bin schon sehr zufrieden damit. Es war auch gut, einmal das zu sagen. Ich denke gerade, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und man weiß, das ist so ein Thema, das könnte einen angreifbar machen, dann ist es einfach gut, damit in die Offensive zu gehen und zu sagen, hey, so ist es. Bei mir ist alles in Ordnung, also macht euch keine Sorgen. Und dann ist das auch irgendwie gegessen und man kann weitermachen mit was anderem. Insofern, glaube ich, war das damals dann ganz gut.
Ja, selbstbewusst die Frau. Nessa Elassa habt ihr gerade gehört. Vielen Dank fürs Interview.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen heute in dieser Ab 21 übers Dünnsein. Und dabei geht es jetzt nicht um Menschen, die sehr dünn sind, weil sie eine Essstörung haben oder exzessiv Sport machen, sondern weil ihr Körper einfach so gebaut ist. Aber stimmt es? Kann man ganz natürlich einen sehr niedrigen Body Mass Index haben? Das wollte ich von dem Mediziner Johannes Hebebrand wissen.
Man kann einen solch niedrigen Wert haben. Man muss auch wissen, dass das altersabhängig zu beurteilen ist. Das heißt, wir alle nehmen mit zunehmendem Alter Gewicht zu. Und im Jugendalter oder jungen Erwachsenenalter ist das Gewicht noch deutlich niedriger als bei älteren Personen. Insofern ist Alter da ganz wichtig mit zu berücksichtigen.
Was läuft denn im Körper von Menschen, die von Natur aus sehr dünn sind, laut BMI sage ich jetzt mal, anders ab als bei anderen?
Häufig werden Ihnen diese Menschen sagen, dass sie viel essen oder mindestens normal essen. Sie haben demzufolge einen erhöhten Energieverbrauch, beziehungsweise scheiden möglicherweise auch mehr an verwertbaren Kohlenhydraten und Fetten wieder aus. Also beide Möglichkeiten gibt es. Üblicherweise geht man davon aus, dass das eher ein Problem des Energieverbrauchs ist. Das heißt, diese Menschen haben einen hohen Energieverbrauch, beispielsweise durch höheren Puls, durch höheren Blutdruck, durch einfach mehr Organleistung. Also jedes Organ im Körper verbraucht mehr Energie als bei anderen Personen. Der Ruhe-Energieumsatz ist höher.
Bei sehr dünnen Menschen kommt ja oft die Frage auf, wie gesund das auch ist. Wir haben heute auch mit einer Gesprächspartnerin geredet, die davon berichtet hat, dass sie oft auch auf ihre Gesundheit angesprochen wird, da sie sehr dünn ist. ein Körper, der jetzt von Natur aus so dünn ist und ein Körper, der sehr dünn ist, weil die Person vielleicht eine Essstörung hat. Was sind denn da für Unterschiede?
Also jemand, der sozusagen konstitutionell untergewichtig ist, der hat häufig oder meist schon sehr lange dieses Untergewicht. Das heißt, das zieht sich sozusagen über viele Jahre, wohingegen jemand mit einer Essstörung oder einer anderen Erkrankung, die zu Gewichtsverlust geführt hat, zum einen festhalten kann, dass er oder sie Gewicht verloren hat, also Gewicht abgenommen hat. Zum anderen kann man sich die Angehörigen anschauen. Wenn wir von konstitutionellem Untergewicht sprechen, dann finden sich in der Familie meist weitere Personen, die ebenfalls zumindest in dem gleichen Altersabschnitt auch dünn bis sehr dünn waren.
Und ist es gefährlich, so dauerhaft untergewichtig zu sein, oder kommt es darauf an, warum man so sehr dünn ist?
Es ist eher die Ursache des Problems relevant als die Tatsache an und für sich. Wobei natürlich, man muss einfach wissen, was definiert krankhaftes Untergewicht. Krankhaftes Untergewicht liegt dann vor, wenn sozusagen der Hungerzustand angeschaltet wurde. Das heißt zum Beispiel bei Frauen, dass die Regelblutung ausbleibt. Das ist ein sehr empfindlicher Indikator. Wenn Regelblutung nicht mehr vorhanden ist, dann bedeutet das, dass ich quasi oder mein Körper oder kann bedeuten, dass mein Körper im Hungerzustand ist bei bestehendem Untergewicht.
Ich habe eine Freundin und die ist sehr dünn und möchte eigentlich wirklich immer zunehmen. Ich habe diese Person erlebt, sie isst und isst, aber da wirklich kommt kein Gramm rauf. Können Menschen mit so einem Körper, mit so einem System überhaupt zunehmen? Wie geht das, dass die dauerhaft ein bisschen mehr auf die Rippen bekommen, wenn sie denn Lust haben?
Also wir kennen das schon vom Kindesalter ab an. Es gibt in Deutschland nach wie vor Kinder, die stark untergewichtig sind. Die werden dann beispielsweise in Reha-Einrichtungen geschickt, um zuzunehmen. Dort kriegen sie dann auch so viel zu essen. Leider funktioniert das meist nicht. Also nehmen vielleicht dann ein halbes Kilo oder ein Kilo zu. Wenn sie dann wieder zu Hause sind, ist das schnell wieder weg. Und so geht es auch mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Die bemühen sich teilweise sehr wohl um eine Gewichtszunahme, weil sie unter dem niedrigen Gewicht ein Stück weit leiden oder sich irgendwie quasi als Aussätzige fühlen und müssen dann aber feststellen, dass sie irgendwie nicht vom Fleck kommen. Das heißt, trotz Einhalten verschiedener Diäten, also in dem Fall von beispielsweise Fett- oder kohlenhydratreichen Diäten, gelingt es ihnen nicht zuzunehmen.
Aber kann man da was machen?
Das ist sehr schwierig und wir haben selbst beispielsweise bei 500 untergewichtigen Studenten uns das mal angeschaut. Ein erheblicher Anteil leidet unter ihrem Untergewicht. Das heißt, die sind eigentlich von sich aus bestrebt, ihren Zustand zu verändern, aber es gelingt ihnen nicht.
Das heißt, man muss einfach wahrscheinlich auch da dann lernen, seinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist.
Das ist richtig. Man kann auch immer davon ausgehen, dass mit zunehmendem Alter das Gewicht dann doch langsam aber sicher nach oben geht. Das passiert unweigerlich. Also wer ein BMI beispielsweise von 17 im Alter von 18 hat, der wird dann vielleicht im Alter von 25 ein BMI schon von 17,5 oder 18 haben. Also im Verlauf von Jahren geht das Gewicht nach oben.
Okay, das ist dann vielleicht für die Menschen, die unter niedrigem Gewicht leiden, ein Mini-Lichtblick. Johannes Hebebrand war das für euch von der Universität Duisburg-Essen. Er ist Leiter der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie und er forscht unter anderem zu Essstörungen und Untergewicht.
Deutschlandfunk Nova.
Dünne Menschen haben den Jackpot gezogen, könnte man meinen. Denn es ist ja schon so, dass ein schlanker Körper gerne als Schönheitsideal verkauft wird. Dass das aber nicht immer so ist, darum geht's hier heute. Mein Kollege Dominik zum Beispiel, der hat jetzt Normalgewicht und er war früher eher sehr dünn. Sein Aussehen wurde da häufig kommentiert. Was er sich so anhören musste, wollte ich mal von ihm wissen.
Also vor allen Dingen war das so in der Zeit, in der ich so 16 bis 20, 21 war, da war ich wirklich verhältnismäßig dünn. Also ich bin 1,77, 1,78 und habe da zu der Zeit so 62, 63 Kilo gewogen. Das ist jetzt kein besorgniserregendes Untergewicht, aber schon eher weiter unten. Und ich habe relativ oft so Sprüche gehört wie, iss doch mal was. Und oft so die Nachfrage auch irgendwie aus so einem Familienkreis, isst du denn, ernährst du dich denn auch gut, isst du denn auch wirklich? Und auch tatsächlich so bei Freunden dann ab und zu mal so ein Kommentar, naja, du Lauch und du bist ja schon ganz schön schlaksig und mit Muskeln hast du es ja nicht so. Also solche Dinge habe ich tatsächlich häufiger gehört.
Ich finde, das klingt nervig bis verletzend. Wie war das für dich?
Ja, in erster Linie ehrlich gesagt nervig. Also vor allen Dingen so diese Fragen, isst du denn auch genug und so weiter, die fand ich eigentlich wahnsinnig nervig, weil ich immer gut gegessen habe und viel gegessen habe. Ich habe auf der anderen Seite aber auch relativ viel Sport gemacht. Also jetzt zu der Zeit keinen Sport, der jetzt irgendwie mega muskulösen Körper macht, sondern eher so Ausdauersachen. Und da siehst du das natürlich eher nicht so, sondern du verlierst einfach nur Gewicht oder baust es gar nicht so sehr auf. Und das fand ich schon stellenweise nervig, so Dinge wie so, du schlacksiger. Das fand ich dann schon eher auch verletzend, muss ich sagen.
Und wie hast du denn auf so einen Spargel-Tarzan-Kommentar reagiert?
Ja, eher so genervt. Also so, ach ja, ich weiß. Oder manchmal auch, kennen ja auch viele, dann versuchst du es so mit Ironie irgendwie so ein bisschen wegzubürsten oder machst einen Joke obendrauf. Und irgendwie so eigentlich ein lockerer Umgang, aber ohne dass jetzt so deutlich wurde, dass mich das schon eher verletzt. Das habe ich nicht gesagt.
Und wurde dir auch mal vorgeworfen, dass du eine Essstörung vielleicht hast?
Ja, tatsächlich eher so aus der Familie her, aber auch nur von einer Person. Und das war wirklich so absurd, dass ich das dann auch irgendwie sehr krass widerlegt habe und gesagt habe, nee, habe ich nicht und möchte ich mich jetzt auch nicht weiter. Da war ich wirklich, habe ich sehr sauer drauf reagiert.
Warum glaubst du, kommen so Kommentare zu deinem Körper? Also hat es was damit zu tun, dass die Vorstellung ist, ein Mann, der muss stark und muskelbepackt sein?
Ach, ich glaube, das hat schon was damit zu tun, ja. Man muss aber auch dazu sagen, das ist jetzt auch schon so 10 bis 15 Jahre her. Ich bin 33. Und ich glaube, da ist man da in Teilen auch noch ein bisschen anders mit umgegangen. Also ich glaube, die Art und Weise, wie Körper kommentiert werden, die hat sich schon so ein bisschen geändert. Wir haben da so ein bisschen einen positiveren Zugang, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass erwartet wird von einem Männerkörper, dass der schon etwas breiter ist und etwas muskulöser. Und es dann schon auffällt, wenn man so ein bisschen dünner ist.
Das sagt Dominik aus dem Ab21-Team. Danke für das ehrliche Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben mit meinem Kollegen Dominik gesprochen, der häufig hören musste, dass er zu dünn sei. Über die Bilder in unseren Köpfen, wie Männerkörper auszusehen haben, habe ich mit dem Männerforscher, ja, das ist eine echte Jobbezeichnung, Christoph May gesprochen. Ich wollte als erstes mal wissen, Christoph, müssen Männer denn Muskeln haben? Was sagt die Forschung?
Also Männer müssen überhaupt keine Muskeln haben, natürlich nicht. Sie glauben nur, sie haben zu müssen, ja, weil sie eben alle haben. Das Körperbild des gestielten, hochtrainierten Mannes, sage ich mal, ist sehr dominant, ist im Grunde viel zu dominant, viel zu einseitig, hochproblematisch, die andere diversen Männerbilder im Grunde ausschließt und gar nicht zulässt.
Du sagst gerade, Männer denken, sie müssen Muskeln haben. Also kommt das eher von Männern, dieses Bild, oder denken da jetzt auch die Frauen, ja, ein Mann mit Muskeln, das sollte schon so sein?
Frauen reproduzieren natürlich auch diese Männerbilder, aber die werden vor allem von Männern in die Welt gesetzt. Auf Arte gibt es gerade eine 10-teilige Super-Doku, woher genau diese Bodybuilding-Männlichkeiten, wann es genau angefangen hat, das kann ich sehr empfehlen.
Wie werden denn dünne oder schlaksige Männer wahrgenommen?
Na, vor allem werden sie als Nerds wahrgenommen. Da fällt mir jetzt als Serien-Film-Pendant, fallen mir da Sheldon Cooper ein oder Howard Wolowitz in Big Bang Theory, auch super sexistische Serie, kann man auch nicht mehr gucken heutzutage. Aber oder eben als Freaks oder als Außenseiter natürlich, wie Otis Milburn in Sex Education oder als Hoodie-tragende Hacker wie Elliot in Mr. Robot oder ja, wenn es ältere Männer sind, dann gerne auch als Superbrains. Da habe ich neulich gesehen, bei Stargirl gibt es da einen bösen, evil Superbrain, der total knochig ist und sich im Grunde in seinem stillen Kämmerchen radikalisiert oder einen perfiden Plan verfolgt. Also immer emotional, verschlossen, nerdig, ungelenk natürlich.
Also
sonderbar.
Nicht so sexy, ne?
Nee, sexy gar nicht, genau. Eher so verknöchert, blass, verkopft, langweilig natürlich und immer unterlegen den Körperpanzermännern.
Und mal so ein genereller Blick auf die Filme, auf die Popkultur. Was wird da vermittelt? Was für Männerkörper werden da reproduziert?
Vor allem diese Körperpanzerdarstellungen, die sind sehr dominant und diesen Begriff, der kommt vom Männerforscher Klaus Teweleit, der hat es in den 70er Jahren in Männerfantasien entwickelt und das ist das dominierende Körperbild in Hollywood, HBO, Netflix und so, Disney natürlich. Also immer auch übermännliche Fähigkeiten, Supermänner, Superhelden, die immer einen enormen Druck aushalten müssen, Welten retten müssen. Und eine zweite Inszenierungsform, die sehr dominant ist, sind Aliens, Mutanten, Zombies und Monster. Okay. Also dieses kreatürliche Innere von Männern. Was hier verhandelt wird, das ist die emotionale Sprachlosigkeit von spätmodernen Männlichkeiten. Und natürlich ja immer super geschreddet wie die Ingenieurin Prometheus, also hier auch wieder Körperpanzer.
Was für Folgen hat es, wenn so eine Vorstellung immer wieder reproduziert wird, wie Männerkörper auszusehen haben?
Na, wir sind uns oft nicht bewusst, dass dieser enorme Impact von Serien und Filmen auf das Unterbewusstsein, auf das gesellschaftliche Unterbewusstsein enorm ist, gigantisch. Also das fängt bei der Prägung unserer Kinder an. Wenn wir uns nicht repräsentiert sehen, ist das hochproblematisch und wenn wir uns gar nicht vorstellen können, wenn wir aufwachsen und später auch, dass auch andere Rollenbilder vorstellbar sind im Film, weil es einfach nicht gezeigt wird, weil wir nicht vorkommen. Und ja, solange es keine diversen Rollen und Körperbilder gibt, solange kann es auch keine diversen Fantasien geben und diversen Drehbücher.
Ich überlege gerade mal, ob es dann auch so Positivbeispiele gibt, also in Filmen, Serien, wo andere Bilder vermittelt werden, wo vielleicht sehr dünne Männer auch attraktiv sind oder es einfach auch völlig okay ist, dass die so auffallend dünn sind.
Also mir fällt alles ein von Ryan Murphy, kann ich sehr empfehlen. Da habe ich jetzt gesehen, The Politician. Also wenn man mit dieser, da wird eine Diversität gezeigt an Männerbildern. Zwischen den Sexualitäten, unterschiedlichste Hautfarben natürlich und Charaktere und Körperform, alles. Und wenn man das mal zu sehen bekommt, wird dann plötzlich deutlich, was man sonst nicht zu sehen bekommt und wie dominant und monoton diese ganzen Körperpanzer sind, Inszenierungen. Und ja, von Ryan Murphy kann ich auch Hollywood empfehlen, super Serie, auch super divers und ganz toll gemacht. Der hat es super auf dem Schirm, aber ja, man sieht nicht oft solche Bilder.
Ja, es scheint eher die Seltenheit zu sein.
Leider, ja.
Ehrlich, aber ein bisschen hart. Christoph May habt ihr gerade gehört vom Institut für kritische Männerforschung. Christoph, danke fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Eigentlich ist in so einer gewissen Bubble und in einer sehr großen Bubble schön gleich schlank. Wer sehr dünn ist, der wird irgendwie als erfolgreicher angesehen. Da läuft es irgendwie. Dann gibt es aber auch das Phänomen, dass dünne Menschen häufig berichten, dass sie abgewertet werden. Also das Skinny-Shaming. Wie geht das zusammen? Das wollte ich von einem Soziologen wissen. Er heißt Friedrich Schorp und er forscht zu Gewichtsdiskriminierung an der Uni Bremen.
Ja, das mit den Schönheitsidealen ist doch recht komplex. Es gibt, glaube ich, gerade bei den Jungs, also das ist auf jeden Fall auch der Stand der Forschung, bei den Jungs, bei den Jugendlichen, männlichen Jugendlichen, ist es so, dass viele sich doch wünschen, eher auch ein bisschen muskulös zu sein, ein bisschen breiter gebaut zu sein, nicht zu schlank zu sein. Also durchaus sozusagen etwas mehr Kilo zu haben, aber dann eben vor allem Muskeln. Und bei den Frauen gibt es natürlich auch dieses Schönheitsideal, dieses kurvigen Körpers, was ja auch sehr jetzt wieder in den Medien diskutiert wird. Und auch das erfüllen ja nicht alle. Und ja, also da gibt es, es ist nicht ganz so einheitlich, wie es so den Eindruck hat. Und es ist eben schlank sein kann auch, wird von vielen eben auch durchaus, also sehr schlank jedenfalls, negativ konnotiert.
Lässt sich denn dieses Skinny-Shaming mit Fett-Shaming vergleichen?
Naja, in gewisser Weise schon, weil beides geht ja auf den Körper und beides macht ein körperliches Merkmal zum Thema. Aber ich denke, es gibt schon große Unterschiede, denn Fettshaming sind einmal sehr viel mehr betroffen, sehr viel mehr Menschen von betroffen. Es gibt diesen ganzen medizinischen Diskurs dahinter, den hat man vielleicht bei der Magersucht so ein bisschen, aber lange nicht so stark wie beim Übergewicht, also dass das so hohe Kosten verursacht, dass das die Menschen früher sterben. Dann ist mit Fettshaming ganz viel verbunden, also die Ansicht, dicke Menschen seien selbst daran schuld, sie seien undiszipliniert, sie essen zu viel, sie haben sich nicht im Griff. Das hat man so jetzt beim Skinny-Shaming in der Art auch nicht. Da geht man eher wirklich direkt auf den Körper und sagt, das ist irgendwie unattraktiv, das ist nicht männlich oder nicht weiblich. Aber man hat es nicht so stark, verknüpft es nicht so stark mit negativen Charaktereigenschaften, glaube ich, wie das beim Dicksein der Fall ist.
Ich meine, gerade so in der Modewelt, im Lifestyle, da ist es ja eigentlich immer noch so, dass man sagen muss, ja, je dünner, desto besser. Und im Zweifel werden dann so ein paar Kilos drauf geshoppt.
Genau, also es gab ja vor ein paar Jahren diese Welle, dass die Magermodels, dass das sehr stark thematisiert wurde und da tatsächlich auch dazu geführt hatte, dass einige Länder ihre Gesetze geändert haben. Frankreich ist da vorne weggegangen, ein paar andere sind nachgefolgt. und gesagt haben, man muss jetzt ein Mindest-BMI haben. Und das fand ich aus zwei Gründen problematisch. Das eine ist tatsächlich das, dass viele Models dann wirklich musste sich dann so ein Zertifikat, also ein Attest beim Arzt holen und dann eben kurz vorm Termin irgendwie schnell noch ein bisschen was gegessen haben, so ungefähr, also sich ein paar Kilo draufgepackt haben und die natürlich dann ganz schnell wieder runtergehungert haben, was ja dann noch gesundheitsschädlicher ist. Und zum anderen aber auch, dass tatsächlich ja da auch wieder diese Gleichsetzung ist, also dass man, es gibt ja Leute, die nun mal vom Phänotyp her wirklich sehr schlank sind.
Unsere Gesprächspartnerin heute und unser Gesprächspartner zu dem Thema, die meinten, dass ihnen auch teilweise dann Essstörungen vorgeworfen worden sind.
Ja, das habe ich auch häufiger gehört und tatsächlich auch gelesen in der Literatur, dass es sowas gibt, auch glaube ich dadurch, dass wir heute sehr viel stärker problematisieren Essstörungen, was vielleicht auch sinnvoll ist, dass man darüber redet, aber es kann eben auch dazu führen, dass jetzt eben sehr dünne Menschen automatisch mit so einem Stigma belegt sind. Also das gar nicht, dass ihnen sozusagen ungefragt unterstellt wird, sie hätten eine Essstörung und dass ihnen auch ungefragt Tipps gegeben werden. Und das ist dann tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen eine Parallele zum Dicksein, wo man das ja auch ganz oft hat. Also dass man ungefragt irgendwie Menschen einem sagen, probier doch mal das oder jenes aus, ich war auch mal dick oder was weiß ich. Also da gibt es vielleicht dann tatsächlich solche Parallelen, dass eben so eine übereifrige Öffentlichkeit, die dann eben also im Bereich Gesundheit, immer wenn es um Gesundheit geht, oft dann so Intimgrenzen nicht respektiert und eben kommentiert und sich zu Dingen äußert, die man von außen gar nicht wirklich beurteilen kann.
Trifft denn Skinny-Shaming mehr Männer als Frauen?
Ich hätte das früher so gesagt und denke das vielleicht auch bei Jugendlichen tatsächlich noch so ein bisschen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe das Gefühl, dass Frauenkörper insgesamt natürlich Männerkörper auch, aber Frauenkörper insgesamt sehr viel stärker noch bewertet werden und dass es tatsächlich so diesen Diskurs gibt, der auch manchmal ein bisschen widersprüchlich ist. Einerseits so die attraktiven, sehr schlanken Models, aber andererseits eben auch dieses Curvy-Ideal oder dieses Sandglas-Figur-Ideal und dass dann eben dünne Frauen, ja, das sind ja gar keine richtigen Frauen oder echte Frauen haben Kurven, gibt es ja diese Sprüche und so. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht vielleicht Frauen doch auch genauso betrifft mittlerweile sogar wie Männer.
Ja, und ich meine, so echte Frauen, echte Männer, also von diesen Begriffen sollten wir uns echt mal verabschieden, wa? Soziologe Friedrich Schaub war das für euch.
Deutschlandfunk Nova.
Und schon wieder ist eine Podcast-Folge rum. Ja, ich bin dünn. Nein. Mir geht's gut. Dazu haben wir heute unterschiedliche Stimmen gehört. Und ich nehme heute mal wieder mit, einfach noch sanfter und liebevoller mit unseren Mitmenschen zu sein. Jeder und jede hat sein Päckchen oder ihr Päckchen zu tragen. Und wenn die Welt schon so ein verrückter Ort gerade ist, dann sollten wir vielleicht noch mehr zusammenhalten. Ich bin Charlene Rogal. Tschüss an dieser Stelle und bis zum nächsten Hören.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.